heute Abend ganz herzlich begrüßen. Schön, dass Sie da sind, sich auf den Weg gemacht haben zum ersten Pro-Christ-Abend in Frankenberg. Pro-Christ, eine Live-Übertragung aus Leipzig, gibt es an 350 Orten in Europa. Das geht von Schleswig-Holstein bis Südtirol und von Luxemburg bis Polen. 349 Veranstaltungsorte haben heute bereits ihren dritten Abend. Nur Frankenberg hat heute den ersten Abend. Ein Zeichen sicher, dass Frankenberg etwas ganz Besonderes ist oder sein möchte. Herzlich willkommen. Das liegt aber nicht an der langen Leitung der Frankenberger, sondern dass wir diese Halle leider nicht eher bekommen konnten. Pro-Christ, wie sieht ein Abend aus, ein Veranstaltungsabend? Es wird auch heute Abend aus zwei großen Blöcken bestehen. Einmal haben wir ein örtliches Vorprogramm hier, 25 Minuten mit Live-Musik und einem Interview. Und dann werden wir live dazugeschaltet nach Leipzig und Sie Predigt und das ein Stück noch vom Programm aus Leipzig hören. Heute Abend wird Pastor Ulrich Parzani über ein sehr interessantes Thema sprechen. Warum lässt Gott das Leid zu? Gerade im Hinblick auf das, was vor 50 Jahren geschehen ist, ist das schon ein sehr heikles und interessantes Thema. Wo ist Gott? Warum lässt Gott so viel Leid zu? Ich habe schon gesagt, wir haben jeden Abend Live-Musik und heute Abend wird ein Chor aus Frankenberg singen. In dem Chor sind Sänger und Sängerinnen aus ganz verschiedenen Gemeinden aus Frankenberg und aus der Umgebung von Frankenberg. Ihr erstes Lied, das Sie singen werden, Moment, das muss ich drauf gucken, dass ich das nicht vergesse, ist ein Bekenntnis zu Jesus Christus und dass man diesen Jesus Christus im Alltag, im Beruf, in der Familie erleben kann. Das Lied heißt Wir leben mit Christus. Ich darf den Chor bitten. Wer von Ihnen so ein Buch bekommen hat, als Einladung zu Pro-Christ, Pro-Fit fürs Leben. Das heißt, oder das vermittelt ja, Glaube ist etwas für den Alltag. Mit Christsein kann ich was im Alltag anfangen. Wir wollen jeden Abend eine Persönlichkeit aus Frankenberg oder in diesem Fall aus Sachsenberg fragen, wie sie denn so mit ihrem Glauben leben, zurechtkommen. Bernd, mach mal eine ganz typische Handbewegung für deinen Beruf.
Brauche ich kein Mikrofon für.
Stimmt. Wer hat ihn erraten? Keiner. Ich weiß ihn. Bernd Kutting ist also Zahnarzt in Sachsenberg. Bernd, was hat dich damals bewogen, Zahnarzt zu werden?
Ich hatte damals schon einen handwerklichen Beruf. Das liegt mir. Ich wollte beim Handwerk bleiben, wollte aber auch gerne Kontakt haben zu Menschen und suchte auch eine solide finanzielle und materielle Basis. Da bin ich auf Zahnarzt gekommen.
Kennst du noch den Titel deiner Doktorarbeit?
Also, als ich merkte, dass es für einen Nobelpreis nicht reicht, habe ich den Titel vergessen.
So wichtig ist eine Doktorarbeit. Wenn man den Beruf Zahnarzt hört, dann denkt man sicherlich zunächst mal an Schmerzen, danach an Gesundheitsreform, aber dann doch auch schon, dass man so als Zahnarzt sich ziemlich alles leisten kann, sich ziemlich alle Wünsche erfüllen kann. Was war denn der Ausschlag für dich, mit Glauben zu beschäftigen?
Also ich habe plötzlich auch gemerkt, dass man auf materieller Basis kein Leben aufbauen kann, dass da mehr zugehört, insbesondere wenn man auch den Tod mal mitbedenkt, und suchte eine Basis fürs Leben, die über den Tod auch eine Tragfähigkeit hatte und bin so ein Suchender geworden.
Ein Suchender geworden. Seit wann würdest du dich denn als Christ bezeichnen?
Das war genau im Jahre 1988, als ich zum Glauben gefunden habe. Ich habe damals ein Seminar belegt. Das Thema war, wer ist Jesus Christus? Was bedeutet er für mein Leben? Und anhand der Bibel ist mir klar geworden, dass das Fundament war, was ich gesucht habe.
Und du versuchst jetzt mit Jesus im Alltag zu leben. Hat man als Christ noch Probleme?
Die Probleme bleiben.
Was,
die sind dadurch nicht weg.
Was sind so für dich die größten Herausforderungen?
Ja, eine große Herausforderung ist halt, Beruf, Familie unter einen Hut zu bekommen. Und da kämpft man jeden Tag drum.
Jetzt werde ich einen Satz beginnen und möchte dich bitten, dass du ihn dann beendest, möglichst kurz. Wenn ich noch einmal einen Beruf wählen könnte, würde ich wahrscheinlich...
Ja, wieder Zahnarzt.
Meinen Kindern wünsche ich vor allem, deine eine Tochter ist ja hier,
eine glückliche Kindheit, und ich hoffe, dass sie auch irgendwann die Basis im Leben finden, die trägt.
Wenn meine Kinder mal meine Zeugnisse lesen,
dann muss ich die Wichtigkeit von Schulnoten relativieren.
Hoffentlich glückt dir das. Morgens am Spiegel denke ich oft,
hoffentlich schneide ich mich jetzt nicht beim Rasieren.
Meinen Patienten wünsche ich vor allem,
na, gute Zähne.
Schön, vielen Dank, Bernd. Wir wollen jetzt noch bis zum Übertragen.
Um 7 Uhr heute Abend bekam ich eine Nachricht gereicht, die ich Ihnen vorlesen muss. Warum lässt Gott das zu? Bestürzung machte sich breit, als der Pro-Christ-Gemeinde in Lippstadt, das ist in Westfalen, gestern Abend mitgeteilt werden musste, dass der 17-jährige Viktor Quadricus auf der Rückfahrt von Pro-Christ am Sonntagabend tödlich verunglückte. Die Fahrerin des Autos überlebte schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Besondere Tragik erhält das Geschehen noch dadurch, dass die Familie Quadricus bereits 1994 einen Sohn durch einen Autounfall verloren hat. Ihr 20-jähriger Sohn verbrannte nach einem Unglück im Auto. Viktor Quadricus hat noch Ende April in der Jugendgruppe der russlanddeutschen Gemeinde ein schriftliches Zeugnis, also sein Lebensbericht, verfasst, worin er bekannte zu wissen, dass er durch Jesus einen Fürsprecher beim Vater, bei Gott habe. So schlimm aktuell wollte ich es nicht haben heute Abend. Lassen Sie uns beten. Herr, was du zulässt, macht uns stumm. Und wenn du schon eine so harte Sprache mit uns sprichst, dann flehen wir dich an, dass du dich jetzt auch als der Auferstandene, als der gute Hirte, der auch in den toddunklen Schluchten tröstet, dass du dich so beweist an den Eltern und an allen, die Viktor nahe gestanden haben. Wir befehlen dir alle die an, in unserer großen Gemeinschaft heute Abend bei Pro-Christ, die ähnliches Leid jetzt erfahren haben, das wir nicht nennen, weil wir es nicht wissen. Erbarme dich über uns. Amen. Als letzter Satz steht in diesem Brief, dass der Viktor einen Leitvers aus der Bibel gehabt hat. Und er steht in einem der Briefe des Neuen Testaments. Das hat er in diesem Lebensbericht geschrieben. Im Hebräerbrief, Kapitel 12, Vers 3. Und ich habe ihn gelesen vorhin und habe gedacht, das ist das Wort, das ich nehmen möchte für mich und für diese Tage. Denkt an den, an Jesus, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, damit ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst. Was für ein Vermächtnis von einem 17-jährigen Jungen. Es ist genau 10 Jahre her, Da führte mich mein Dienst, ich arbeite in der Jugendarbeit, der weltweiten Jugendarbeit des CVJM, führte mich mein Dienst in den Sudan und dort an die Grenze. Wir sind von Khartoum mit einem Freund 10 Stunden lang durch die Wüste gefahren bis an die äthiopische Grenze. Dort, so hatten wir gehört, entstand gerade ein Flüchtlingslager von Flüchtlingen aus Äthiopien. Aus Tigray, aus dem Bereich Äthiopiens. Als wir dort ankamen, existierte dieses Lager seit wenigen Tagen und es waren 50.000 Flüchtlinge dort. Es gab keine Toiletten, keine sanitären Einrichtungen, es gab keinen Arzt, es gab keine Versorgung. Es war ein Wassertümpel dort, bei dem ich gestorben wäre, wenn ich draus getrunken hätte, aber es war das Einzige. Der CVJM begann gerade damit, die am schlimmsten von Unterernährung bedrohten kleinen Kinder rauszufinden, um ihnen mit einer Ergänzungsspeisung das Schlimmste zu ersparen. Ich ging, als ich ankam, durch dieses am späten Nachmittag durch dieses schier endlose Lager, und man fiel als Europäer natürlich da auf, und dann fasste mich plötzlich eine Frau bei der Hand und zog mich durch die Lagerstätten, da hatten die Familien so notdürftig ihre Plätze dazu bereitet, zog mich zu der Stelle, wo sie mit ihren Angehörigen war. Wir konnten uns nicht verständigen, ich konnte nur Deutsch und Englisch und wir verstanden, wir konnten nicht miteinander sprechen, aber ihre Sprache war eindeutig. Sie zog mich zu der Stelle und dort lag auf dem Lehmboden lag ihr sterbendes Kind. Und aus den tiefliegenden Augen, die sich kaum noch bewegte, schaute er es mich an. Und die Mutter zeigte darauf und sagte, wenn so ein Europäer hier rumläuft, muss er doch Arzt sein. Irgendwie muss er doch helfen können. Warum ist er denn sonst hier? Ich dachte mir auch, warum ist man eigentlich hier, wenn man nicht helfen kann? Und ich musste mich losreißen. Man musste weggehen. Es gab keinen Arzt. Es war zu spät für dieses Kind. Ich sah in diese sterbenden Augen. Ich dachte an 3 Kinder zu Hause und dachte, nie mehr kannst du in deinem Leben sterbende, verhungernde Kinder als statistisches Material betrachten. Warum lässt Gott das zu? Warum? Ich habe keine Erklärung. Eins habe ich inzwischen begriffen, dass durch Erklärungen philosophischer und theologischer Art oder wie auch keinem Leidenden geholfen ist. Oder warum will ich Erklärungen? Warum will ich das Warum beantwortet haben? Damit ich mich beruhigt zurücklehnen kann in meinen Stuhl, in mein Sofa und sagen kann, dass das mit diesem Elend in dieser Welt alles irgendwie doch seine größere Ordnung hat und dass ich mich nicht weiter aufzuregen brauche? Warum brauche ich eine Antwort auf das Warum? Vielleicht brauchen wir diese brennenden Wunden der offenen Fragen, die uns nicht ruhen lassen, manchmal den Panzer unserer verhärteten Gewissen durchbrechen. Und noch einmal rankommen an den Nerv unseres Lebens und uns wach machen. Uns fühlen lassen, was in dieser Welt gelitten wird. Aber sagen Sie, wenn Gott leben sollte und die Liebe ist, dann kann es doch nicht, es kann doch keinen Gott geben, der die Liebe ist, wenn so etwas passiert. Ja, eins ist klar, der sogenannte liebe Gott, der hierzulande heutzutage immer so zitiert wird, dieser jenseitige Trottel, der die Welt nicht versteht und den wir nicht ernst nehmen und dem wir uns um Dreck kümmern, der lässt sich nicht in Zusammenhang bringen. Der lässt sich nicht in Übereinstimmung bringen. Der platzt wie eine Seifenblase an den Realitäten, an den schrecklichen Realitäten dieser Welt. dieser eingebildete, selbstgemachte, verharmloste Gott. Damals in diesem Flüchtlingslager Wat Kauli an der äthiopischen Grenze habe ich eine Lektion gelernt. Als ich durch dieses Lager weiterging, sah ich plötzlich vor mir, wie eine Frau auf einem Feuer, ein paar Steine zusammengelegt, dazwischen Feuer, da drauf war eine Eisenplatte, und da hat sie einen Brotfladen, so flachen Brotfladen gebacken. Und als das so angebacken war, fast fertig, da sehe ich, wie sie mit dem Finger ein Kreuz in dieses Brot hineinzeichnet. Und ein Freund, der dazu kam und sah, wie ich das betrachtete, begleitete, sagte: Sie sind Christen. Das Kreuzzeichen, das Brot der Hoffnung, mit dem Zeichen des Kreuzes. Und dann wurde es dunkel über dem Lager und die Feuer gingen an. Und dann dachte ich, ich traue meinen Ohren nicht. Irgendwo in diesem Lager fingen ein paar Leute plötzlich an zu singen. Und andere stimmten ein. Ich konnte die Sprache nicht verstehen. Die Freunde sagten: Es sind Christen. Sie singen die Lieder der Hoffnung. In dieser Nacht, in diesem Schreckenslager, habe ich eine Lektion gelernt. Auf 1000 Warum-Fragen weiß ich keine Antwort. Aber in diesem Lager habe ich gesehen, dass inmitten dieser oft so grauenhaften, unverständlichen Welt das Kreuz des Jesus Christus, die Liebe Gottes in einer Klarheit und Eindeutigkeit erklärt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, hingab ans Kreuz, dass er für uns starb, damit alle, die dem sich anvertrauen, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben sollen. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Manchmal gibt es schöne Tage in dieser Welt, da scheint es einem leicht zu fallen, dass es Liebe Gottes und Güte Gottes gibt. Aber kein noch so schöner Urlaubstag wiegt doch das unsägliche Leiden und die Tränen und die Not auf. In diesem Durcheinander, wer will sich denn da noch auskennen? Da wird man doch verrückt, wenn man das Denken nicht abschaltet. Und dann ist da inmitten dieses Grauens, dieses Kreuz, Jesus, die Liebe Gottes in Person. Das große Ja Gottes zu uns gesprochen, wo alles in unserer Welt sagt: Ach, auf dich kommt's doch nicht an und du siehst doch, du bist doch Nebensache. Gott sagt ja, er richtet seine Liebe auf uns. Ich sage noch einmal, ich kann Ihnen und ich kann mir selber, ich muss damit leben, vielleicht ist das unbefriedigend, aber ich muss damit leben, dass ich auf so viele Warum-Fragen keine erklärende Antwort weiß. Aber die eine Frage, die möchte ich Ihnen erklären. Warum Gott das zulässt, ja, warum er das tut, dass dieser Gerechte, dieser einzig unschuldige Jesus am Kreuz auf solche grässliche, grauenhafte Weise hingerichtet wird. Bis dahin, dass er ruft: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und Gott schweigt, der Himmel ist zu, es ist, am helllichten Tag ist Dunkelheit da und er stirbt. Warum lässt Gott das zu? Ist das gerecht? Ist das Liebe Gottes? Es ist unbegreiflich, ich buchstabiere mein Leben lang da, ich bin mit 14 Jahren Christ geworden, bewusst Christus, da habe ich angefangen nachzufolgen, seitdem, diese 40 Jahre buchstabiere ich an diesem Geheimnis rum. Ich begreife es zum Letzten nicht, aber ich lebe jeden Tag davon, dass das Unerhörte, das in meinen kleinen Schädel und mein dummes Hirn nicht hineingehen will, dass der allmächtige Gott sich so klein macht und Mensch wird, wie unser einer, auf unser Niveau kommt, in unser Elend, in unsere Kümmerlichkeit, in unsere Tränen hineinkommt, in unser Leiden, unser Sterben, in unser Stöhnen hineinkommt, Mensch wird. Gott fällt unter die Wölfe, denn das ist wahr. all dem Grauen. Wir schieben ja das Unrecht dieser Welt Gott gerne in die Schuhe, aber für einen ganz großen Teil sind wir Menschen auch verantwortlich. Wo wir uns selber als die letzte Instanz als Gott aufspielen, da erleben wir auch, dass der Mensch für den Menschen zum Wolf wird. Und so fällt Gott unter die Wölfe. Jesus, der nur Gutes, nur Liebe geübt hat, Menschen auf die Beine gebracht hat, getröstet hat, aufgerichtet hat, fällt unter die Wölfe. Sie machen ihm den Prozess. Sie verbiegen das Recht. Sie spucken ihn an. Sie foltern ihn. Sie verhöhnen ihn in seiner Schwachheit. Sie drücken ihm Dornen auf ins Gesicht, dass es Blut strömt und sagen, so, jetzt bist du als König dekoriert. Siehst wunderbar aus. Und dann hängen sie ihn auf. Gott fällt unter die Wölfe. Die ganze Gewalt und Lüge tobt sich, zu der wir Menschen fähig sind, tobt sich an ihm aus. Die Kreuzigung des Jesus Christus entlarvt, wer wir Menschen wirklich sind. Ich habe mich immer gefragt, wieso man als denkender Mensch in Deutschland nach Auschwitz und nach den Grauen des Zweiten Weltkrieges, die wir angerichtet haben, immer noch an den guten Kern des Menschen glauben kann. Ich bin fassungslos, wie viele Leute ich treffe, die sagen, im Kern sind wir doch gut. Naja, die Verhältnisse, die lassen das nicht zu, dass wir so richtig toll sind, aber im Kern ist jeder gut. Ich liebe die Bibel, weil sie mir eine ungeschminkte Wahrheit sagt und mir nicht das sagt, was ich hören möchte. Jesus hat gesagt, aus dem Herzen des Menschen, also aus seinem Personenzentrum, aus seinem Kern, da heraus kommen böse Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Missgunst, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. Alle diese bösen Dinge kommen von innen heraus. Das sagt er von jedem von uns. Mich wundert das nicht, dass viele Leute mit der Bibel nichts zu tun haben. Wir lieben ja die Literatur, die uns nach dem Munde geschrieben ist. Wir lieben ja die Aussagen, die uns bestätigen. Damit kann ich nicht dienen. Ich bin nicht gekommen, um sie zu unterhalten, sondern um ihnen die Wahrheit zuzumuten. Nicht um jemandem weh zu tun, sondern in der Überzeugung, dass dies eine Wahrheit der Liebe ist. Nur der, der am Kreuz den letzten Blutstropfen für uns gegeben hat und damit bewiesen hat, dass er nicht auf uns verzichten will, dass wir ihm so kostbar sind, der kann uns eine ungeschminkte Wahrheit sagen, ohne dass sie uns kaputt macht, dass sie uns zerstört. Sie soll eine Diagnose bringen, die uns heilt. Vom Kern her ist da was kaputt in uns. Das wird am Kreuz des Jesus Christus deutlich. Der Mensch wird entlarvt und Gott vollzieht das Urteil stellvertretend an dem einzig Gerechten. So beurteilt er mein Leben. Es ist des Todesurteils würdig. Ein Nein Gottes, des heiligen Gottes zu der Art und Weise, wie ich gelebt habe. Eine einzige Beleidigung Gottes. Seine Liebe mit der kalten Schulter abprallen zu lassen, zu tun, als wäre er ein feuchter Kehricht, einfach zu leben, die Welt großkotzig nach der eigenen Melodie zu gestalten und sich dann, wenn es schief geht, zu beschweren, wie kann Gott sowas zulassen? Wer hat denn Atombomben erfunden? Wer macht denn Giftgas? Wer hat das denn alles angerichtet, dass Millionen von Menschen heute ins Leiden kommen? Es sind doch wir, die wir alles das tun, was kurzfristig Erfolg zu versprechen scheint. Aber für Risiken und Nebenwirkungen machen wir unsere Kinder verantwortlich. Die lassen wir die ausbaden. Und dann machen wir die Faust und sagen, wie kann Gott sowas zulassen? Am Kreuz wird deutlich, wer wir Menschen wirklich sind. Es ist nicht bequem, in diesen Spiegel des Wortes Gottes zu schauen. Aber ich sage Ihnen, Ihr Leben wird keine Erneuerung finden. Sie werden nicht einen Neuanfang machen können, wenn Sie es nicht wagen, in diesen Spiegel der Wahrheit zu schauen. Und ich sage Ihnen, es ist nicht das Folterlicht der Geheimpolizei, die einen fertig machen will. Es ist das Licht der Liebe Gottes, in dem unser Leben aufblühen soll. Aber er mutet es uns zu und es schmerzt uns, ehrlich zu werden. Es schmerzt uns unter diesem Kreuz, aber kann und muss und darf es sein. Dieses Kreuz zeigt zum einen, wie Gott über uns denkt, wie unser Leben beurteilt wird und wer der Mensch wirklich ist, im Kern böse. Und jetzt kommt das Eigentliche. Dieses Kreuz zu gleicher Zeit, scheinbar paradox, scheint völlig widersprüchlich, geht das zugleich? Ja, zu gleicher Zeit wird an diesem Kreuz deutlich, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Gott will nicht verzichten auf uns. Er kennt mich, wie ich bin. Er kennt meine geheimsten Gedanken und auch meine Worte und Taten, zu denen ich fähig gewesen bin. Und ich stehe nicht an, offen zu sagen, dass vermutlich Sie nicht sehr sympathisch von mir denken würden, wenn Sie wüssten, wozu ich in meinen Gedanken, Worten und Werken in meinem Leben schon fähig war. Und ich bin mal so unhöflich zu sagen, wenn jeder hier von seiner Nachbarin oder Nachbar wusste, was wir in unserem Leben schon gesagt, gedacht und getan haben, dann würden wir nicht so nett einfach hier miteinander sitzen. Es ist eine Barmherzigkeit, dass wir das nicht alle voneinander wissen. Nicht wahr? Es ist leicht, Menschen zu lieben, solange man nur ihre Schokoladenseite kennt. Und wenn die dann abgelutscht ist und das Bittere rauskommt, dann wird es mit der Liebe etwas kühler. Und zu denken, dass Gott mich kennt, bis in die letzte Wurzel meiner miesen Motive, die so oft da sind. Und dass es sich nicht angeekelt abwendet, sondern dass er die Arme ausbreitet am Kreuz und sagt, glaub's mir doch, ich lass mich annageln für dich. Ich hab dich lieb. Hörst du das? Er hat dich lieb. Du bist ihm wichtig. Du bist keine Nummer. Und so wie du bist, mit all den schönen Dingen in deinem Leben, mit deinen tollen Begabungen, mit deinen Träumen und Sehnsüchten und mit den bösen Dingen in deinem Leben. Er wendet sich deshalb nicht ab. Er liebt nicht nur das Schöne in deinem Leben, sondern er liebt dich brutto. Das ist doch das Wunder. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Warum lässt Gott das zu? Ist das das Unbegreifliche, das alles sprengt, was wir religiös erfinden könnten? Übrigens, deshalb haben die Religiösen und die Moralischen sich immer so schwer getan mit Jesus. Er hat nie in die Schubladen gepackt. Gott stellen wir uns anders vor. So nicht als einen Gekreuzigten. Das ist doch unappetitlich. Bis zur heutigen Zeit. Sie können unter Intellektuellen unserer Gegenwart jede Menge Texte lesen heute, die sich empört darüber äußern, dass die Christen sich herausnehmen, so ein schreckliches, grauenhaftes Symbol wie das Kreuz als ihr Lebenssymbol zu haben. Wie kann man nur? Bis heute hat sich nichts geändert seit der Zeit des Jesus Christus. Schon damals war die Empörung, doch so nicht. So kann doch Gott nicht sein. Wir möchten uns immer Gott vorstellen, wie er ist. Aber er wird Mensch und er kommt herab, ganz tief in die Not, ins Sterben. Warum eigentlich so? Könnt ihr es nicht etwas schöner machen? Etwas erhabener, philosophischer, etwas ästhetischer? Ach, wissen Sie, die Klugen und die Guten und die Großen, die haben in dieser Welt schon jede Schnitte abbekommen. Denen wird ja sowieso der Hof gemacht. Aber die Kaputten, die in den Staub getretenen, die Erniedrigten, die immer nur nahegebracht kriegen, für dich gibt es keine Chance mehr, auf dich kommt es ja doch nicht an, du bist ausgezählt. Damit da keiner ist, der sagt, er sei zu tief unten, ist Gott noch tiefer drunten. So tief, wie Jesus gegangen ist, kann keiner mehr gehen. Er will nicht, dass auch nur einer sagt, er sei ein aussichtsloser Fall. Und in seinem Leben sei zu viel kaputt, sei zu viel Lüge, zu viel Böses gewesen, der sich verkrampfen muss in sich. Er möchte, dass du dich öffnest, ehrlich wirst, wagst, ehrlich zu werden in der Sonne und Wärme dieser Barmherzigkeit Gottes im Kreuz. Darum lässt er das zu. Dieses Kreuz stellt Gott mitten hinein in unsere grauenhafte Welt. Oft genug grauenhaft, indem wir so ratlos sind, indem wir Unrecht anrichten und Unrecht erleiden, Täter und Opfer sind und so oft nicht wissen, warum. Und sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab, damit alle, die sich dem anvertrauen, nicht vor die Hunde gehen, sondern Gemeinschaft mit ihm, ewiges Leben, stabiles, festes, tragfähiges Leben haben.
das jetzt stark ist und schöpferisch und in Geborgenheit. Und das so stark ist, dass der Tod es auch nicht kaputt machen kann. Nach diesem Zeugnis vertrauen wir, dass Viktor mit seinen 17 Jahren nicht aus dieser Gemeinschaft mit Jesus, zu der er sich bekannt hat, herausgerissen ist. In der Heiligen Schrift steht der herausfordernde Satz: Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Hohes noch Tiefes, keine Macht mich scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das ist die Zusage, das ist die Geborgenheit. Das Warum, es bleibt ein Rätsel. Genauso wie ich herumrätsle an dem Geheimnis des Kreuzes. Ich versuche es zu erklären, ich versuche es die ganzen Abende schon zu erklären, aber ich sage Ihnen, mein Leben ist zu klein, um es zu begreifen, aber ich lebe davon und Sie dürfen davon leben. Gottes Liebe ist so reich, sie ist unerschöpflich, sie geht in die Tiefe unserer Not. Dies ist kein Schönwetterangebot. Und ich flehe Sie an, öffnen Sie sich dieser Liebe. Über Theologie kann man diskutieren. Über Ideologie und Philosophie auch, über Moral auch, da kann man streiten. Aber Liebe, Liebe sehnt sich nach Antwort. Stellen Sie sich vor, da sagt ein Junge einem Mädchen, ich liebe dich, und intellektuell geschult wie die ist, und sagt, das ist so ein schönes Thema, lass uns mal darüber diskutieren. Der wird die putzig finden. Meine Güte, Liebe hungert nach Antwort. Da verbrennt sich Gott in der Liebe zu uns, sucht und sagt, ihr müsst nicht vor die Hunde gehen, und sagen wir, interessant, da sollten wir mal darüber diskutieren. Können wir mal ein Seminar machen? Lasst uns 1000 Seminare machen, ich bin ja nicht dagegen, aber lassen Sie uns nicht begreifen, lassen Sie uns nicht vergessen, dass es bei Liebe um eine, die sehnt sich nach Antwort, und dazu lade ich Sie heute Abend ein. Dass sie ihr Zögern, wenn noch so Zögerndes, noch so Unsicherndes, noch so Schüchternes, noch so Leises Ja sagen, diesem großen, eindeutigen, klaren Ja der Liebe Gottes, das am Kreuz für uns gesprochen hat und das in der Auferweckung dieses Jesus bestätigt ist. Denn am Kreuz ist ja nicht irgendein Idealist gescheitert und wir verwalten sein Erbe in Form des Christentums, sondern Gott hat ihn auferweckt, der Tod ist überwunden und deshalb ist die Liebe dieses Jesus die einzige, die stärker ist als der Tod. Deshalb ist sie unsere Zuflucht. Deshalb kann er uns die Wärme und Geborgenheit geben und deshalb kann der Tod uns nicht von ihm scheiden, weil er auferstanden ist. Ich werde Sie am Schluss dieses Abends einladen. Ich sage das jetzt schon. Und herzlich bitten, Ihr Ja und Ihre Antwort auf diese Liebe wirklich ganz deutlich und persönlich zu sagen. Ich werde Sie einladen, hier nach vorne zu kommen, als äußeres Zeichen dafür, dass Sie diese Liebe Gottes annehmen möchten in Ihr Leben, sich hier öffnen und anfangen möchten, mit diesem Jesus in seiner Spur, unter seiner Regie zu leben. Das ist das, was angemessen ist. So klar, wie Gott in seiner Liebeserklärung gewesen ist. Da ist überhaupt nichts undeutlich. Da bittet er darum, dass wir doch auch eine deutliche Antwort geben. Ein klares Echo. Aber bevor ich das tue, möchte ich Ihnen noch etwas erklären, wie dieses Leben, das Gott uns schenkt, das er uns ermöglicht, wie das aussehen soll, auch in einer Welt des Leidens. Da gibt es eine Beispielgeschichte im Neuen Testament. Ich erzähle Ihnen in diesen Tagen viele Geschichten, weil das Leben ja nicht aus blassen Gedanken besteht, sondern aus gelebtem Leben, und die passieren eben. Und deshalb ist die Bibel voller Geschichten, Lebensberichte, Ereignisse, wo Gott in das Leben von Menschen reingreift. Geht Jesus mit seinen Freunden in Jerusalem über die Straße, und an der Straßenecke sehen sie einen blinden Bettler. Das war das schlimme Schicksal von Blinden im Orient damals, dass sie eigentlich gar keine Lebensgrundlage hatten, außer zu betteln. Und wie sie da vorbeigehen, fangen die Freunde von Jesus an zu diskutieren und sagen, wer ist denn schuld an solchem Leid? Ihnen geht das zu Herzen. Wer ist denn schuld hier? Und dann weiß einer, dass der schon blind geboren ist. Er sagt, das macht es ja alles noch viel schlimmer. dann kann es ja, irgendwie muss das doch eine Strafe sein. Leiden, sagten sie, muss doch irgendwie eine Strafe sein. Ist eine merkwürdige Vorstellung. Mir ist das oft begegnet, dass Angehörige von Schwerkranken zu mir gekommen sind und haben gesagt, Herr Pfarrer, was hat er denn Schlimmes getan, dass er so leiden muss? Das heißt, wir gehen immer davon aus, dass irgendwie doch ein solches Leiden eine Strafe sein müsste. Und umgekehrt, wenn es uns gut geht, dann nehmen wir das offensichtlich als Bestätigung dafür, dass wir auch gut sind. Aber die Rechnung stimmt doch hinten und vorne nicht. In der Hauptrede von Jesus, der sogenannten Bergpredigt, können Sie nachlesen, da sagt er, Gott lässt die Sonne aufgehen über Gerechte und Ungerechte und lässt regnen über Böse und Gute. Wenn Gott uns geben würde, was wir verdient hätten, würden wir doch längst nicht mehr atmen, hätten wir doch kein Frühstück mehr gehabt heute und keinen Sonnenschein genossen und könnten nicht arbeiten gehen und unseren Zielen nachgehen. Es ist doch unverdiente Geduld und Güte Gottes, dass er nicht ein Kleinigkeitskrämer ist und mit einer schier endlosen Geduld uns Raum gibt. Er riskiert ja seinen guten Ruf. Er riskiert ja seinen guten Ruf mit der Geduld, mit der er uns noch Spielraum gibt. In der Bibel steht der Satz einmal, weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Umkehr ruft, zur Umkehr leitet? Warum müssen wir erst aufwachen, wenn die Dinge für uns notvoll und schwierig und schmerzhaft werden? Warum wollen wir da, wo Gott mit uns freundlich ist und wo wir Essen und Trinken haben und Urlaub machen können und eine Arbeitsstelle haben und es Wachstum, wirtschaftliches Wachstum gibt und wer weiß was und wir nicht gerade im Kriegsgebiet leben. Warum nehmen wir das nicht als einen Ruf der Güte und Freundlichkeit Gottes und sagen, wir haben das nicht verdient, so wie wir gelebt haben. Wir wollen umkehren und wollen von jetzt an fragen, Herr, was willst du, dass wir tun sollen? Wir wollen uns hinwenden, uns deiner Liebe öffnen und wollen dir folgen. Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Umkehr ruft? Nun, der Mann war blind geboren und die Freunde von Jesus diskutieren also und sagen, ja, vielleicht waren seine Eltern schuld. Ist also eine Strafe, die sich vererbt. Und Jesus hört das und dann wischt er das alles weg und sagt, weder der noch seine Eltern haben gesündigt, das ist eine tolle Behauptung, sondern die Werke Gottes sollen an ihm deutlich erkennbar werden. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat. Er redet von Gott. Solange es Tag ist, es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Jesus erlaubt sich hier einmal die Warum-Frage. Die Jünger fragten, warum? Wo kommt das her? Wie kann man das erklären? Ist das eine Strafe für ein Unrecht, das Leiden? So fragen wir immer, wir versuchen das zu erklären und meinen, damit hätten wir irgendeine Lösung gefunden. Jesus wischt in dieser Situation diese Warum-Frage sehr forsch vom Tisch. Und sagt, ganz anders muss die Frage heißen, wir fragen nach vorne, nicht nach hinten. Warum fragt nach hinten? Und da gibt es oft keine Antwort. Jesus sagt, richtet den Blick nach vorne. Es geht darum, Gott will in dem Leben dieses Menschen handeln. Er hat was mit ihm vor und die Werke Gottes sollen deutlich erkennbar werden. Ja, ich sage Ihnen, das ist der Punkt. Wenn wir endlich aufhören, nach hinten zu fragen, und sei es nun durch die harte Sprache des Leides oder durch die zarte Sprache der Freundlichkeiten Gottes, uns locken lassen, umzukehren und zu sagen, Herr, was hast du mit uns vor? Was hast du uns zu sagen? Komm und erlebe Gottes Wort. Mit diesem Satz haben wir Sie eingeladen zu ProChrist 95. Darum geht's hier. Komm und erlebe Gottes Wort. Lass es reinwirken in dein Leben. Lass es praktisch werden. Wende es an. Es geht nicht nur darum, zu diskutieren drüber, sondern es im Alltag anzuwenden, was Jesus sagt. Und dann zu erleben, was es bewirkt, ob es Wahrheit ist. Komm und erlebe Gottes Wort. Jesus möchte uns selbst auf die Beine stellen. Er heilt diesen Blinden auf eine sehr merkwürdige Weise. Er spuckt auf den Boden und macht so einen Dreck und schmiert ihm das aufs Gesicht. Schickt ihn dann an einen Teich, lässt sich waschen und dann kommt er zurück und kann sehen. Eine sehr eigenwillige, merkwürdige Prozedur. Wenn Sie die Bibel lesen, werden Sie merken, dass die Wege Gottes, wenn er einem Menschen hilft, immer ganz verschieden sind und dass man das alles nicht zum Schema machen kann. Gott hat mit jedem seinen besonderen Weg. Aber er möchte, dass in jedem Leben auf irgendeine Weise, wenn wir uns denn öffnen dafür und nicht verbarrikadieren, die Liebe bricht nicht ein. Liebe kann nicht vergewaltigen, dann ist sie keine Liebe mehr. Sie zwingt nicht, sie wirbt, sie bittet, sie sagt, du lass mich ein. Aber wenn sie einen Korb kriegt, wenn sie die Tür vor der Nase zugeschlagen ist, steht sie draußen. Und warten Sie nicht darauf, dass der allmächtige Gott mit der Brechstange bei Ihnen reinkommt. Er wirbt leidenschaftlich im Kreuz des Jesus Christus um Sie und wartet darauf, dass Sie öffnen. Er möchte Sie zurechtbringen, dass Sie eine Gemeinschaft mit ihm finden und plötzlich das Kreuz sehen und sagen, so sehr bin ich geliebt. Ich bin geborgen in ihm. Und dann möchte er Sie gebrauchen, auch wenn Sie und gerade wenn Sie auch Leiterfahrung haben, um sie für andere zu einem Werkzeug des Friedens zu machen. Ich denke an einen Mann, der war Alkoholiker, hatte eine schreckliche Karriere nach unten mitgemacht. Seine Familie war ruiniert worden, sein berufliches Leben war ruiniert worden, seine Gesundheit, er war wirklich bis in den Dreck abgerutscht. Und dann hatte er Hilfe bekommen und durch viele Rehabilitation. Schließlich hat er begriffen, Gott sagt Ja zu mir. Und da fing er an, einen aufrechten Gang zu lernen und verantwortlich für zu sein. Ich bin ja wer. Ich brauche nicht mehr zu fliehen vor meiner eigenen Verantwortung und vor mir selber. Ich bin geliebt und ich darf verantwortlich sein. Ich darf auch zu meiner Schuld stehen. Ich muss mich nicht mehr rauslügen, denn das ist ja die Tragik des Alkoholismus, dass man dauernd in der Lüge wegtaucht. Und das bewirkte einen Heilungsprozess in seinem Leben. Und er wurde ein Mensch, der aus der Dankbarkeit für die Liebe Gottes lebte, Tag für Tag ehrlich wurde, Freunde brauchte, die ihn stützten. Das gehört ja dazu, wir sollen ja nicht allein leben für uns. Und dann hat er mir einmal gesagt, das hat mich tief beeindruckt, er arbeitet jetzt für Menschen, die selber vom Alkoholismus bedroht und gefährdet sind und ruiniert werden. Und erfährt, dass er selber mit seiner Lebensgeschichte manchen Menschen eine ganz tolle Hilfe sein kann. Die würden anderen das nie glauben, was der sagt. Aber weil sie wissen, dass er das alles am eigenen Leib durchgemacht hat, hat er für diese Menschen ein helfendes Wort, wie es ein Gesundeter, ein Ungefährdeter in dem Bereich des Alkoholismus überhaupt nicht haben kann. Und dann sagte er mir, und da ist mir fast der Atem gestockt, jetzt kann ich Gott manchmal sogar danken für alles Schreckliche, was ich durchgemacht habe. Er hat die ganzen miesen Dinge meines Lebens verwandelt in ein Kapital der Hilfe. Ich darf jetzt anderen dienen. Das ist wirklich extrem. Und ich erfahre das immer wieder. Wir haben das auch heute Abend erlebt. Dass besonders Menschen, die durch schweres Leid gegangen sind und gehen müssen, auf eine Weise ein helfendes Wort haben, wie Gesunde es nie und vom Leid wenig Betroffene es nie und nimmer hätten. Lassen Sie mich das als Indiz dafür geben, dass Gott jeden Menschen auf eine besondere Weise gebrauchen will. Er möchte uns zurechtbringen, dass wir geborgen sind, einen Halt haben, trotz tausend ungeklärter, oft so schrecklich quälender Fragen. Und es werden uns die Tränen in die Augen getrieben, noch in viel, viel Not, bis er eines Tages kommen wird als der Vollender der Weltgeschichte, der auferstandene Jesus und alle Tränen abwischt. Bis dahin wird noch manches geweint in dieser Welt. Aber unterwegs wird auch getröstet und geholfen und aufgerichtet, wird das Brot der Hoffnung ausgeteilt, zur Stärkung auch auf schweren Wegen, im Zeichen des Kreuzes des gekreuzigten Jesus. Dafür sind wir auf dieser Welt, einander das Brot der Hoffnung zu reichen, das Jesus heißt, in Wort und Tat die Liebe Gottes weiterzuwahren. Und wenn Sie schon Ihr Leben nicht mit Gott in Ordnung bringen, für sich selbst nur, dann tun Sie es doch um der Menschen und um Gottes Willen, weil andere so dringend ihre Hilfe brauchen, in ihrer Familie, in ihrem Kollegenkreis, in ihrer Nachbarschaft, in dieser unbarmherzigen Welt. Es hilft doch niemand, dass wir klagen darüber. Es braucht doch Menschen, die Kostproben der Barmherzigkeit Gottes für andere sind, sodass wir etwas zum Schmecken kriegen, dass Gott die Welt nicht aufgegeben hat, dass er sich um uns sorgt und dass er in Jesus uns nachgeht. Und Gott will, dass allen Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ich lade Sie herzlich ein heute, ob Sie vom Leid betroffen sind oder ob Sie vom Leid anderer betroffen sind oder auch wenn Sie sagen, ich habe das in meinem Leben im Augenblick nicht so im Blick, seien Sie Gott doch dankbar. Lassen Sie sich durch die Güte, die Sie erfahren, zur Umkehr leiten. Hören Sie doch die freundlichen Töne. Schwer genug ist es, die harte Sprache Gottes zu verstehen. Ich möchte Sie jetzt einladen. So konkret, wie Gott sich hat festnageln lassen auf das Wort seiner Liebe, so bitte ich Sie an diesem Abend von sich aus ganz deutlich zu sagen, ja, Jesus, ich nehme diese Liebe für mich an. Ich lasse mir das gefallen, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Ich danke dir. Ich gebe dir recht. Das ist mein Leben. Ich habe das verdient, dass du für mich sterben musstest. Vergib mir meine Sünde. Von jetzt an will ich dir gehören und mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens für andere. Ich bitte Sie darum, als ein äußeres Zeichen für diesen inneren Entschluss aufzustehen und hier nach vorne zu kommen, sich einfach still hier hinzustellen. Ich möchte gerne dann mit denen, die kommen möchten, ein Gebet gemeinsam sprechen, mit den Satz für Satz vorsprechen und Sie einladen, es mit mir zu beten. Dank, Annahme dieser Liebe und eine Erklärung, Jesus, von jetzt an will ich zu dir gehören. Gott hat zu Ihnen gesprochen. Verschließen Sie sich bitte nicht. Die Liebe Gottes wartet auf die Antwort, auf das Ja-Wort der Gegenliebe. Sie können das zaghaft geben und mit allen Zweifeln kommen. Vielleicht sind Sie heute Abend zum ersten Mal hier und das alles ist Ihnen völlig fremd. Gott hat lange auf Sie gewartet. Sie sagen, ich bin ja seit Jahrzehnten in keiner Kirche gewesen. Gott hat lange auf Sie gewartet. Kommen Sie. Vielleicht gehören Sie lange zu Kirchen, Gemeinden. Aber es ist ihnen eine Religion gewesen, Weltanschauung, Theologie. Aber nie in ihrem Leben haben sie mal ein Ja zu der Liebe Gottes gesagt. Ich will dir gehören. Ich danke dir, Jesus. Dann tun sie es heute. Diese Einladung gilt auch für Sie an den Übertragungsorten. Das ist das Große in unserer Gemeinschaft. Wir können hunderte von Kilometern voneinander entfernt sein. Jesus, der auferstanden ist, in Ihrem Ort, in Ihrer Versammlung, genau der gleiche. Und er kennt das, die Sehnsucht Ihres Herzens, das Schreien Ihrer Not, Ihre Trauer. Hören Sie die Einladung der Liebe Gottes. Ob Sie 80 sind oder 8, Kinder dürfen kommen. Jesus hat ausdrücklich gesagt, dass jeder herzlich willkommen ist. Er ist ganz offen. Auch für unsere ausländischen Freunde gilt das. Kommen Sie und es werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann mit Ihnen kommen. Wir möchten Ihnen später etwas Literatur geben und Ihnen ein Gespräch anbieten. Auch für die ausländischen Freunde wird es so sein, dass Ihre Übersetzer in den Sprachen für Sie da sein werden. Ach, Sie sollen Hilfe bekommen. Nehmen Sie die Einladung Gottes an. Der Chor wird jetzt gleich ein Lied singen, sein Gebet, und während er dieses Gebet singt, bitte ich Sie zu kommen. Sie dürfen jetzt schon kommen. Stellen Sie sich einfach hier hin. Ihre Freunde, mit denen Sie gekommen sind, werden sicherlich auf Sie warten, aber im Notfall bringen wir Sie auch nach Hause. Nachbarn werden Sie durchlassen. Vielleicht bringen Sie Ihren Freund und Ihre Freundin, Ihre Bekannten, Ihre Ehepartner mit. Kommen Sie doch gemeinsam. Es ist gut, auch das Leben mit Jesus gemeinsam zu leben.